Ich hatte Folgendes gedacht, dass ich etwas über Derrida erzähle und ich mache das doch, ja, aber vielleicht mit einem anderen Akzent. Weil alle sagen jetzt, ja, das ist so eine Wende von Derrida und von vielen anderen Autoren unserer Zeit. Übrigens, Derrida ist nur ein Beispiel, aber bei ihm ist es sozusagen besonders ausgeprägt. Eine Wende oder eine grundsätzliche Änderung seines Interessenfeldes von der Frage nach der Literatur und Richtung Politik, die Frage der Demokratie, der Frage des Rechtes und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich zunächst einmal Sie fragen, wer von Ihnen sagen kann, dass er wirklich weiß, was die Dekonstruktion ist. Und so denke ich, vielleicht lohnt es sich, wenn ich das skizziere, was die Dekonstruktion ist und der Diskurs, der Dekonstruktion ist, und dann gleichzeitig zeige, inwieweit dieser Diskurs von Anfang an extrem politisch war und inwieweit dieser Diskurs in der Tat effektiv gewisse Prämissen unseres Denkens über die Demokratie in Frage gestellt hat. Derrida begann ich habe das in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber ich wiederhole das. Derrida hat seinen Diskurs in 60er, Anfang 70er Jahre entwickelt in Bezug auf die Frage, inwieweit wir das sagen können, was wir sagen wollen. Ja, das ist dieser berühmte Boulevardier. Wenn wir beginnen zu sprechen, haben wir zumindest das subjektive Gefühl, dass wir etwas sagen wollen, inwieweit wir tatsächlich es sagen können. Das ist eine klassische Frage. Ja. Viele sagen, dass es sehr schwierig für einen Menschen ist, wirklich das zu sagen, was er sagen will. Ja. Man bekommt immer dieses Gefühl, dass man will mehr sagen oder anders sagen, als es rauskommt. Und das ist der Ausgangspunkt für Derrida. Ist es wirklich möglich, etwas zu sagen, was man sagen will? Die Antwort ist von Derrida, und das ist die Antwort der Konstruktion, dass man zunächst einmal gar nicht sagen will. Ja? Und dass man das nicht kann, aber man kann es nicht, wenn man auch nicht sagen will. Denn wir benutzen die Sprache nicht, weil wir etwas sagen wollen, sondern weil wir in einen Prozess des Sprechens einfach involviert sind. Ja? Können wir sagen, dass wir gehen, weil wir gehen wollen, oder dass wir sitzen, weil wir sitzen wollen. Ja? Es ist eine gewisse Aktivität, die einfach da ist, an der wir teilnehmen, so wie es einfach läuft. Ja? Die Sprache läuft und die Sprache funktioniert in der Art und Weise, dass sie uns erlaubt, einfach weiterzumachen. Ja? Wir adressieren andere, wir adressieren uns selbst in bestimmten Situationen, zu bestimmten Umständen. Wir kommunizieren, wir nehmen an einer gewissen Praxis teil. Diese Praxis, Sprachpraxis, hat früher angefangen, als wir geboren sind und ist mit uns nicht am Ende. Das heißt, wir sind involviert in einen Prozess, der genauso Prozess des Lebens ist. Können wir sagen, wir leben, weil wir leben wollen, weil wir uns entschlossen haben zu leben? Nein, wir sind geboren. Nicht gegen unseren Willen, ja, aber nicht auch mit unserem Willen oder mit unserem Einverständnis, sondern wir sind einfach gesetzt in einer Lage und finden uns immer schon in einer Lage, wo wir leben und irgendwie auch weiterleben. Ja. Wir finden uns in dieser Situation von Anfang an, ob wir es wollen oder nicht. Und so fühlen wir und finden wir uns in der Situation des Sprechens und der Sprache von Anfang an. Ja, und diese Tatsache eigentlich diktiert alles. Sie diktiert auch unser Benehmen, sie diktiert auch das Verhalten inklusive des Sprachverhaltens. Wann aber ist es deutlich, dass die Sprache so ein im Grunde anonymes Prozess ist. Es ist ein Prozess, den wir eigentlich nicht so richtig kontrollieren können, dass es uns gleitet und weiterträgt. Wenn wir so sitzen, wie wir jetzt sitzen, an einem Tisch, das heißt, wenn wir eine real existierende Versammlung bilden, und zwar eine solche, bei der alles, was jemand laut sagt, von anderen gleichzeitig gehört wird. Ja, das heißt, wir existieren in einer absoluten Synchronizität, in synchronem Verhältnis zwischen Sprechen und Hören. Das heißt, wenn ich zum Beispiel laut spreche, wenn ich allein sitze und laut spreche, dann höre ich mich sprechen gleichzeitig, als ich spreche. Das heißt, die Produktion der Zeichen, die Produktion der Sprache und die Wahrnehmung der Sprache lassen keinen Abstand, zeitlichen oder räumlichen Abstand zu. Und wir müssen sagen, dass in der Tat, und da hat Derrida recht, in der Tat ist es so, dass diese Situation des Sprechens eine privilegierte ist. Sie hat eine privilegierte Einstellung in unserer Kultur. Das war seine erste These. Seine erste These war, dass wir, wenn wir über die Sprache sprechen, immer so einen privilegierten Zustand, ein Modell vor Augen haben, im Kopf haben, bei dem die Sprache am besten funktioniert. Und das ist dieses Gespräch wie jetzt. Und zwar deswegen, weil der andere oder die anderen in der gleichen Situation sind in Bezug auf die gesprochene Sprache wie ich selbst. Das heißt, so wie ich spreche und mich selbst höre, gehe ich davon aus, dass die anderen auch wie ich mich gleichzeitig hören. Das heißt, sozusagen die Produktion der Sprache synchron verfolgen. In diesem Sinne verschwindet bis zu einem gewissen Grad der Abstand zwischen mir und dem anderen. Ja? Es entsteht auf einer elementaren Ebene eine Identifikation zwischen meiner Stimme und der Art und Weise, wie sie wahrgenommen wird von mir selbst und von der anderen. In Situation eines Gesprächs in der Reichweite einer Stimme entsteht der Effekt eines gemeinsamen Zustandes, in dem ich mich von der anderen nicht trennen kann. Ich gehe davon aus, dass sie erleben, wenn ich spreche, das, was ich erlebe, gleichzeitig und nichts anderes. Ja, das ist der zentrale Punkt. Das heißt, es gibt ein privilegiertes Erlebnis der Sprache. Nur, wir können sagen, ich mache sofort diese Bewegung, damit es klar wird, die politische Dimension. Derrida behauptet nicht ohne Grund, dass der Zustand der Demokratie, also behauptet die Demokratie als Ziel der politischen Handlung, ist nichts anderes als Erreichen dieses Zustandes. Das heißt, die Bildung eines allgemeinen, von allen gleichzeitig geteilten Erlebnisses, eine unmittelbare Präsenz der Sprache. Und eigentlich die Demokratien, die ersten Demokratien, sind geboren aus dieser Identifizierung zwischen mir und anderen, mir als Hörer meiner selbst und anderen als Hörer meiner Stimme. Also weniger vom Dialog, weniger von Diskussion, als von einem akustischen Erlebnis, unmittelbaren akustischen Erlebnis der gesprochenen Sprache. Das war die Situation der Agora in Athen. Das war die Situation in Rom in der Zeit der Republik. Das war die Situation des Französischen Konvents in der Zeit der Französischen Revolution. Das war die Situation des ersten englischen Parlaments. Das war die Situation, eine Demonstration, eine spontane Versammlung, eines Meetings, ja, wo der Redner kommt, um sich herum Leute sammelt und plötzlich sie in den gleichen Zustand alle versetzt. In einen Zustand der Präsenz seiner Stimme. Dann kann man andere kommen und auch unmittelbar diese Präsenz erleben. Als nächster Schritt und als Folge dieser Präsenz ist es möglich, den Redner zu unterbrechen, was sie jetzt höflicherweise nicht tun. Aber diese Möglichkeit ist da und sie ist konstitutiv, eigene Rede abzuhalten, so wie sie es gemacht haben, bevor ich kam. Und zwar in einer Situation, die Situation des Redners identisch ist. Das heißt, wenn sie ihre Stimme eigene hören, höre ich ihre Stimme auch. Ja, das heißt, es ist auf allen Ebenen ein komplett synchronisierter Vorgang, in dem der Unterschied zwischen auf einer Ebene der sozusagen real sich vollziehenden gesprochenen Sprache, der Unterschied, wie gesagt, zwischen mir und dem anderen verschwindet. Das ist die Grundlage für Derrida, für viele andere auch. Ja? Er kodifiziert in diesem Sinne nun sozusagen eine alte Tradition der europäischen Denkens. Das ist die Grundlage der Bildung der volontären Erfahrung, des allgemeinen Willens. Ja? Des Willens, der fähig ist, die Demokratie effektiv zu tragen. Das heißt, an einem gewissen Punkt sagt der Redner so etwas, weg mit dem Ancien Regime, Freiheit der Menschen und so weiter. Und die ganze Menge sagt, ja, ja, Freiheit, weg mit dem Ancien Regime. Sie sagen das mit einer Stimme. Ja? Oder so wie jetzt sagt man, wir lassen sozusagen den Sozialabbau nicht zu. Ja? Und sagen, nein, wir lassen den Sozialabbau nicht zu. Das ist eine lebendige Demokratie, das heißt lebendige Präsenz einer Stimme, die eine Stimmung erzeugt, die alle teilen. Und diese Erzeugung der Stimmung durch die Stimme ist das lebendige Erlebnis, das ist Erlebnis der Demokratie par excellence. Die Frage, die Derrida sofort stellt in der Grammatologie, also Anfang der 70er Jahre, eine skeptische Frage in Bezug auf die Stimme und Möglichkeiten der Stimme, Möglichkeit der Stimme, Stimmung zu produzieren und allgemeinen Wille zu erzeugen. Die Frage, ob die Lebendigkeit der Stimme die Schrift überlebt oder nicht. Das heißt, ist es möglich, wenn man auf eine oder andere Weise eine Stimme aufzeichnet, sagen wir, durch den Text, durch eine Platte, ja, oder wer auch immer, in einem Video oder so, und dann wieder abspielt, so wie zum Beispiel diese Sendungen von Al-Qaida-Leute, ja, nicht wahr, diese Videobänder mit Aufrufen, ja, wenn man die verbreitet, zum Beispiel durch Al-Jazeera und so weiter, kann man sagen, dass sie die gleiche Stimmung weitertragen. Nicht im Sinne von Boulevardier, sondern ob die Verschriftlichung, unter Verschriftlichung bedeutet, es ist, Verschriftlichung ist nicht gleich die Schrift, ja, im klassischen Sinne ein Buch, ja, sondern generell eine Wiederholung der Rede in der Abwesenheit des Redners. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Ist diese Desynchronisierung eine solche, die überbrückt werden kann durch die Stimme und durch die Stimmung oder nicht? Wenn ja, wenn sie überbrückbar ist, dann ist es eine Chance für die lebendige Demokratie. Da kann man lebendige Demokratie auch entwickeln, auf dem größeren Territorium, das heißt auf dem Territorium jenseits der Reichweite der individuellen menschlichen Stimme. Also, wenn diese Übertragung nicht stattfindet, das heißt, wenn der Text diese Überzeugungskraft nicht weiterträgt, dann ist Demokratie schlicht und einfach nicht möglich, weil sie sozusagen diese Bildung des allgemeinen Willens, ja, diese Ekstase, diese Volonté générale, diese Stimmung, die Verschriftliche nicht überlebt. Und so ist dann die Demokratie nur möglich auf dem Territorium, das sozusagen von dem Muezzin, ja, oder ich weiß nicht von wem, von individuellen Menschen abgedeckt wird, von individuellen menschlichen Stimmen abgedeckt wird. Also die Frage der Grammatologie ist, ist die Demokratie jenseits der Reichweite der individuellen menschlichen Stimmen möglich? Und Derrida antwortet in der Zeit eigentlich nein. Er sagt nämlich, damals in der Grammatologie kritisiert er zunächst einmal, das sind zwei Teile, die entscheidend sind, er kritisiert zunächst einmal Rousseau und sein Konzept der Stimme, sein Konzept der Sprache und sein Konzept der Demokratie und dann kritisiert er Lévi-Strauss und auch sein Konzept der Demokratie. Und er sagt, beide operieren, wenn sie über die Sprache der Demokratie sprechen, über das Medium, in dem Demokratie sich überhaupt verwickeln kann, meinen sie immer nur die gesprochene, lebendige Sprache, die Sprache, die sozusagen an den anderen in seiner Präsenz direkt gerichtet wird. Das beschreibt auch Plato. Und Plato sagt in seinen früheren Dialogen bekanntlich, dass, das ist ja paradox, weil Plato sicherlich viel geschrieben hat, mehr als alle anderen Philosophen seiner Zeit. Gleichzeitig hat er immer gesagt und geschrieben, dass das Buch, die Aufschrift, die Schrift keine Kraft haben und keinen Platz in der Philosophie haben können. Und zwar aus einem folgenden Grund, weil der Schüler das Buch nicht fragen kann nach dem Inhalt. Also wenn ich zum Beispiel etwas sage, dann kann ich gefragt werden, was ich darunter meine. Und das Buch kann nicht gefragt werden, das Buch ist stumm. Und diese Stummheit ist diese Unfähigkeit des Buches, eine Antwort zu geben, bedeutet nichts anderes als eine Unterbrechung, eine Pause, ein Tod, den Tod der lebendigen Sprache. Und das ist die Grenze der Möglichkeit, so etwas wie ein lebendiger Impuls auf die anderen zu übertragen und einen Raum der Bildung des allgemeinen Willens überhaupt zu schaffen. An dem Augenblick, an dem man von lebendiger Sprache zu geschriebener Sprache übergeht, zum idealisierten Sprache, würde man sagen so, dann ist es genau zum idealisierten Sprache. Bekommen wir etwa so etwas wie, Derrida sagt, eine zentrale Regierung. Eine zentrale Regierung funktioniert dadurch, dass sie Meldungen bekommt aus verschiedenen Provinzen, ja, so wie der Römische Reich oder Britische Reich im Neuesten Jahrhundert, Meldungen, schriftliche Meldungen aus verschiedenen Provinzen und schickt dorthin Instruktionen. Ja. Das heißt, alles wird abgewickelt durch ein Medium, durch Mediennetze, die die direkte Präsenz des Sprechers und des Empfängers nicht voraussetzen. Und das bedeutet, dass es kein Ausgleich stattfindet mit dem Sprechenden und Hörenden. Ja? Also, Basis der Demokratie ist diese Gemeinsamkeit, dass sie beide zur gleichen Zeit beide Stimmen hören können. Dadurch wird sozusagen eine gemeinsame Ebene, ein Ausgleich zwischen Hören und Sprechen geschaffen. Wenn aber ich eine Distanz schaffe, dann ist dieser Ausgleich nicht mehr möglich. Dann ist da jemand, der Bericht erstattet und der andere, der Befehle gibt. Es gibt also kein Medium, in dem zwischen Befehl gebende Instanz und berichterstattende Instanz ein Ausgleich in Form einer lebendigen Diskussion stattfinden kann. Alles ist von Anfang an reguliert. Ist es aber so, dann sagt Derrida, na schauen Sie von Anfang an, wie das lebendige Gespräch funktioniert. Erstens ist jedes lebendige Gespräch schon eingeschrieben in eine allgemein funktionierende Sprache, das habe ich schon gesagt. Zweitens, irgendwann hat der Lehrer keine Kraft, der Hörer zu beantworten und wird im realen Leben wie ein Buch. Ja? Das heißt, wenn zum Beispiel die Stunde am Ende ist und ich sage, ab diesem Zeitpunkt beantworte ich Ihre Frage nicht mehr, ich bin wie schon gestorben. Und wie ein Buch, ich bin schon wie eine Schrift. Und eigentlich bin ich von Anfang an wie eine Schrift, weil irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich aufhöre, auf Ihre Fragen zu reagieren. Ja? Erstens, weil ich irgendwann sterbe und dann kann ich das nicht tun, aber auch im Leben, wenn die Stunde am Ende ist. Ja? Das heißt, in auch jenen gesprochenen Sprachen wird die Möglichkeit vorausgesetzt und von Anfang an mitgedacht, dass diese Sprache verstummt und damit als lebendige Sprache immer schon sich situiert im Raum der toten Zeichen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist ja sicherlich die Frage nach der Distanz. Das heißt, wenn jemand mich irgendetwas fragt und ich beantworte und so weiter, wird nie der Moment kommen, wo beide sagen, ach, jetzt haben wir die gleiche Meinung, jetzt habe ich verstanden, was sie meinen. Ja. Auch wenn man das sagt, ist es eine Illusion, ja, weil man kann immer weitergehen und immer weiter fragen. Das heißt, es gibt eine Ebene, auf der das Einzige, was uns zusammenhält, ist einfach, dass wir die gleiche Sprache benutzen und nicht, dass wir die gleichen Meinung sind oder wie auch immer. Ja? Oder dass wir verstanden haben, was wir dann. Das heißt, wir sind in einer Lage, in der, und das ist die Dekonstruktion, ja? Das ist die Definition der Konstruktion. Definition der Konstruktion sieht folgendermaßen aus. Dass innerhalb und als Bedingung des Funktionierens einer lebendigen sprachlichen Präsenz, und das bedeutet politischen Präsenz, künstlichen Präsenz, jeder andere Präsenz, als Bedingung für diese Präsenz gilt ihre mögliche Absenz, ihr mögliches Verschwinden, ihr mögliche Verwandlung in eine tote Buchstabe. Das heißt, wir können niemals wirkliche Präsenz garantieren, weil wirkliche Präsenz entsteht nur unter der Bedingung ihrer Abschaffung. Ich beginne überhaupt irgendeine Rede, weil ich diese Rede irgendwann beende. Das heißt, die Beendigung, eventuelle Beendigung einer Sprechart, ist eigentlich die Bedingung dessen, dass ich meinen Diskurs überhaupt beginne. Das heißt, von Anfang an, bevor ich schon begonnen habe zu sprechen, bin ich tot und bin ich wie ein Buch. Ja? Das heißt, so wie man, wenn man erste Seite liest eines Buches, weiß man, dass es eine letzte gibt, so wenn man beginnt, jemandem zuzuhören, weiß man, dass es irgendwann aufhört. Und das bedeutet, dass innerhalb des demokratischen Raumes selbst so etwas sich auftut wie eine Differenzierung, Differenz, Dekonstruktion, eine Kluft zwischen einem Anspruch der Rede, lebendig präsent zu sein, und der Entzug der Bedingungen, unter denen diese Lebendigkeit stattgefunden hat. Und es ist ganz klar, wie sie politisch zu übersetzen ist. Nur weil es so etwas zum Beispiel wie Sklaverei gab in Griechenland, und die Sklaven waren stumm, und haben die ganze Stadt bedient, konnten die Griechen frei reden und demokratische Verhältnisse in diesem Sinne herstellen. Rom ist gleich das Gleiche. Nur weil die Bevölkerung von Frankreich weitgehend ausgeschlossen war aus dem revolutionären politischen Prozess, konnte es sich sowas bilden in Paris wie Konvent. Das heißt, eine Vereinigung der Revolutionäre, die sozusagen im Namen einer Nation gesprochen haben, und sie konnten im Namen einer Nation nur deswegen sprechen, weil diese Nation in der gleichen Zeit stumm geblieben ist. Das heißt, jeder Akt des lebendigen Gesprächs, jede Möglichkeit, das Gespräch überhaupt anzufangen, setzt eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Stummheit, einfach ein gewisses Schweigen voraus. Ja? Wenn es lernt, ja, wenn alle sprechen, kann ich nicht einmal anfangen. Ja? Es muss abwesend sein. Es muss ein freier Raum geschaffen werden. Es muss eine gewisse Stille geschaffen werden, in der ich überhaupt beginne, irgendetwas zu reden. Das heißt, jede Inklusion im Gespräch, das ist die Kritik an Habermas und viele anderen demokratischen Denker. Jede Inklusion ins Gespräch, jede Aufnahme ins Gespräch setzt voraus eine massive Exklusion von allen denen, die in dieser Zeit schweigen. Und nur weil sie schweigen, kann ich überhaupt reden. Das funktioniert irgendwie so, wie das Papier für ein Buch muss weiß sein. Nur wenn das Papier für ein Buch weiß ist, kann ich das mit Buchstaben bedecken. Wenn es schwarz ist, kann ich mit schwarzen Buchstaben nicht bedecken. Wenn alles lärmt und spricht, kann ich überhaupt keine Aussage treffen. Das sind die Bedingungen, ja, eben alles lärmt. Dann ist die Bedingung des Sprechens ist das Schweigen. Wir können nicht anders eine Präsenz herstellen, als indem wir es voraussetzen, eine gewisse Absenz. Eine gewisse Absenz ist immer eine Voraussetzung für eine gewisse Präsenz. Und so können wir nicht so etwas wie perfekt demokratisch sein, weil irgendetwas schließen wir immer aus. Und der Versuch, das nicht so auszuschließen, wird gnadenlos ironisiert von Derrida. Da gibt es diese berühmte Stellen über die Masturbation, ja, nicht wahr? Die eben bei Derrida, wo er die private Aufzeichnungen und die Bekenntnisse von Rousseau benutzt, um ihn sozusagen zu ironisieren, wo er sagt, dass er an einer Stelle sagt er, dass er ein Verhältnis hat, jedenfalls zu seiner Haushälterin, als Supplement, da kommt dieses berühmte Supplement aus dieser Stelle, als Supplement aber hat Masturbation praktiziert, ja, um sich von der Schreiben nicht ablenken zu lassen. Und dann irgendwann an anderer Stelle sagt er, dass er eigentlich damit zufrieden war, aber diese Haushälterin war ein Supplement für ihn sozusagen, weil sie so nett war und so weiter. Das heißt, dieses Supplement, es ist nicht klar, was ist Supplement für was. Masturbation für das Fehlen der Geliebten oder die Geliebte für die Ablenkung von der Masturbation. Und da kommt diese berühmte Formulierung von Derrida, dass der wahre Sex ist nur Masturbation sozusagen. Und jede andere Form ist nur eine Modifikation der Masturbation. Und so, jede gesprochene Rede, das heißt, was heißt gesprochene Rede? Gesprochene Rede ist ein Orgasmus des Sprechens. Ja, so. Es ist Orgasmus des Sprechens, weil gesprochene Rede auf der gleichen Voraussetzung eine unmittelbare Teilbarkeit, also unmittelbare Einbeziehung des anderen ins gleiche Erlebnis basiert und in diesem Sinne sozusagen ist unsere Sprache erotisch, auf der einen Seite erotisch aufgeladen und diese sozusagen Mobilisierung durch die Sprache diese erotische Dimension hat, die völlig offensichtlich ist, auf der anderen Seite aber gleichzeitig auf den sozusagen rituellen Gestus oder den rituellen Spiel der toten Buchstaben beruht. Ja? Das heißt, auf rituellen sich wiederholenden Bewegung der potenziell toten Körper. Ja? Man kann sozusagen der Sexualität genauso mit gleichen Mitteln dekonstruieren wie die Sprache und die Demokratie. Das sind für Derrida die gleichen, nicht nur vergleichbaren, aber im Wesentlichen gleichen Figuren der absoluten Präsenz und der absoluten Teilung der Präsenz zwischen mir und dem anderen, die ja alle wie gleichermaßen irreführend sind. Also die Dekonstruktion ist die Freilegung der Irreführung, die diesen Figuren der unmittelbaren Präsenz zugrunde legen. Also, Derrida, der ersten Zeit, war sehr, sehr in Bezug auf den klassischen Begriff der Demokratie skeptisch. Und wenn man heute sagt, dass er sie nur in seiner letzten Zeit zugewandt hat, diese Problematik, das ist nicht wahr. Er war einfach sehr antidemokratisch in früher Zeit. Und wurde aber rezipiert in erster Linie im Kontext der Literaturwissenschaft. Seine Auseinandersetzung, positive Auseinandersetzung mit der Demokratie, beginnt mit der Analyse über spätere Schichten werden wir sprechen im Verlauf des Semesters. Ich möchte nur sozusagen andeuten, wie es läuft. Mit der Gastfreundschaft. Also das Modell für das Weitere ist die Gastfreundschaft. Also, wie verhalten wir in Bezug auf die Gäste? Und Derrida sagt, dass sozusagen der Fremde, der nicht in der Präsenz ist, also aus der Fremde kommt, als Fremde, ist für uns ein Gast. Ja? Das ist jemand, der zu uns gekommen ist. Und wir können über diesen anderen, und dieser andere ist unser Bruder. Ja, das ist der berühmte Kommentar zu Carl Schmitt, wo Derrida schreibt in dieser Buch über die Gastfreundschaft, in dem er sagt, was ist die Prinzipien der Demokratie, der westlichen Demokratie? Es ist Liberté, Égalité, Fraternité, ja, Ideal der französischen Revolution. Gleichheit, was war das? Ja, genau. Also alles, was mit sozusagen Freiheit und Rule of Law und so weiter, alles, was damit zu tun hat, Citizenship und so weiter, ist irgendwie geregelt. Wie ist es aber mit der Brüderlichkeit? Ja, also was nicht angeholt worden war, ist die Brüderlichkeit. Ja, irgendwie mit Brüderlichkeit hat es nicht entzeichnet. Deswegen, alles, was sozusagen nicht in den Bereich der klassischen europäischen Zivilisation gehört, wird abgedeckt durch die Brüderlichkeit. Ja, nicht wahr? Brüderlichkeit ist der Ort, wo sich alles einnistet. Zum Beispiel die Kirche, ja, Brüder und Schwestern. Ja, so. Dann Kommunismus, ja, alle Menschen sind Brüder, ja, und so weiter und so fort. Also dort, also die Opposition bildet sich immer am dritten Begriff. Ja. Alles, was mit Freiheit und Gerechtigkeit zu tun hat, alles ist sozusagen durch das Gesetz so oder so geregelt. Ja? Man kann es so modifizieren oder anders modifizieren. Aber es ist halt so reformistisch. Ja? Da gibt es ja kein revolutionäres Potenzial. Revolutionäres Potenzial ist so, wenn man kommt und sagt, ich will in dieser Entfremdung nicht mehr leben. Ich will nicht mehr leben in dieser Distanz. Ich will nicht mehr leben so, dass die anderen Menschen für mich nur sozusagen durch das Gesetz geregelt werden. Ja, dass meine Beziehungen zu anderen Menschen nur durch das Gesetz geregelt werden. Ich sehe in anderen Menschen meine Brüder und Schwestern. So. Dann kommt es zur Revolution. Dann kommt es zur Revolution. Oder zu Sekten. Ja, eschatologischen Sekten, künstlerischen Bewegungen, politischen Radikalismus, Christentum und so. Und dann sagt Derrida, na gut, also der andere in der radikalen Perspektive ist mein Bruder. Was ist aber der Bruder grundsätzlich? Und man sagt, der Bruder ist grundsätzlich derjenige, der mich töten will. Weil sozusagen alles, unsere erste Entdeckung von Brüderlichkeit ist Kain und Abel. Ja. Das waren sozusagen Urbrüder und ihr Verhältnis war das Verhältnis des Tötens. Ja. Das heißt, der Bruder ist derjenige, der mich tötet. Das heißt, den Menschen als Bruder zu akzeptieren, bedeutet, jemanden zu akzeptieren, der gekommen ist, um dich umzubringen. Und das nennen wir Gastfreundschaft in Bezug auf den Bruder. Ja? Also, das ist der Punkt, an dem der Ansatz, das war der erste Schritt, der überhaupt macht, auf dem Weg, dass er zur heutigen Theorie, Theorie der Demokratie führt. Das heißt, das sogenannte radikale oder unbegrenzte Gastfreundschaft, die als erste Figur auftaucht in dem Text über Schmidt, ist sozusagen freudiges Erwarten und Begrüßen und freudiger Empfang von denjenigen, von dem ich zumindest voraussetzen muss, ja, dass er gekommen ist, um mich umzubringen. Das war oft kritisiert als eine vom jüdischen Selbsthass nachträglich diktierte Apologie vom Holocaust, von anderen Opponenten, von anderen noch, also es gab verschiedene Interpretationen, die alle sind von Derrida zugelassen. Er hat auch gesagt, dass diese Interpretation auch möglich ist und so weiter und so fort. Aber diese Interpretation, diese Figur einer radikalen Gastfreundschaft hat ihm erlaubt, den Fremden als Fremden in die Demokratie einzubeziehen, nicht als Bürger, sondern als Bruder. Ja, das heißt, der andere ist nicht derjenige, das radikale andere ist nicht derjenige, mit dem ich überhaupt sprechen kann. Er will mich nicht hören. Er will mich umbringen. Ja, das ist so wie Independence Day, ja? Oder Mars Attacks. Ja? Wo kommen diese Außerirdische und dann so liberale westliche Humanisten, ja, wie sich erinnern, sagen, ja, vielleicht können wir reden, ja, was wollen sie eigentlich und so. Und dann sie sagen, wir wollen uns andere, wir wollen sie umbringen. Ja, wir haben eine. Und dann sagt sie, ja, aber warum gleich umbringen vielleicht? Wollen wir was teilen und organisieren, so eine Ordnung schaffen und so. Sie kriegen was, wir kriegen was. So, nee, wir sind nicht da interessiert. Wir sind nur da interessiert, um sie umzubringen. Das andere interessiert uns nicht. Dann werden wir schon entscheiden, ja, haben wir weiter Schritte. Aber das ist die Voraussetzung. Und eben diese Voraussetzung, also die Akzeptanz dieser Voraussetzung, ist sozusagen eine Demokratie oder eine messianische Demokratie, wie sie sagt. Eine Demokratie jenseits der Demokratie. Das heißt, die Akzeptanz des Todbringenden und Anschluss der Todbringenden an die Bedingungen der eigenen Existenz. Das ist die Figur, mit der es das alles beginnt und jetzt weiterentwickelt. In diesem Sinne fragt sich sicherlich nach den Grenzen der Souveränität und so weiter. Und es ist sicherlich sozusagen, die Grenzen der Souveränität werden in Frage gestellt, aber gleichzeitig radikalisiert. Darüber werden wir im Weiteren sprechen. Ich wollte nur vor dem Hintergrund dieser Diskussion eine Bemerkung machen über die Parteien und Experten. Und zwar, ich wollte diese Bemerkung machen, einen Kommentar, weil dieses Thema tatsächlich das Thema ist von zumindest zwei für die Geschichte der Demokratie entscheidende Auseinandersetzungen. Einmal, das waren sozusagen die Dialoge von Plato über die Rolle des Wissens in der Politik und Demokratie auf der einen Seite. Und zweitens die drei Reden von Saint-Just über die Zulässigkeit und Unzulässigkeit der Parteien in der Demokratie. In der sozusagen hitzigen Phase des französischen Kongresses. Nun, bei Plato ist es so, dass er, also Sokrates, ja, als er von Plato beschrieben ist, bei ihm ist es so, dass er bekanntlich für das Wissen plädiert. Also er plädiert dafür, dass die Menschen herangezogen und das Sagen haben müssen, die es eigentlich wissen. Ja. Er sagt, wenn sie geheilt werden wollen, dann laden sie doch einen guten Arzt ein und nicht einen schlechten, unwissenden. Wenn sie ein Schiff bauen wollen, dann laden sie doch jemanden, der vom Schiffen was versteht. Warum nur in Sachen des Staates laden sie irgendwie Idioten ein, die überhaupt keine Ahnung haben? Ja? Warum machen sie in allen Bereichen, laden sie wissende, intelligente, gut vorbereitete Leute ein, eben Experten, und nur in diesem einen, aber zentralen Bereich, denken sie, dass alle gleiche Recht haben und Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern, und selbstverständlich die Meinung, die sich durchsetzt, ist meistens nicht diejenige, die am klügsten ist. Ja. Das ist so bei solcher Dynamik der öffentlichen Versammlungen meistens der Fall. Na gut, nach einigen solchen Verlautbarungen wurde Sokrates bekanntlich von der Demokratischen Partei vergiftet, ja. Sozusagen bei einem demokratischen Vorgang. Also einer der initiierenden Gästen der Demokratie war, einen Menschen zu beseitigen, der für eine Expertenherrschaft plädiert hat. Und das bedeutet schon, dass zwischen Demokratie auf der einen Seite und Expertenherrschaft auf der anderen Seite eine gewisse Diskrepanz besteht. Ja. Seitdem ist diese Diskrepanz und ist diese sozusagen Diskussion immer wieder aufgeflammt. Aber wie gesagt, die Demokratie, als athenische Demokratie, hat diese Expertenidee, die Experten in radikalsten Form abgelehnt. Jetzt kommen wir zu Saint-Just, ich komme auf diese Idee weiter, aber Saint-Just. Saint-Just hat ins berühmte sozusagen Prinzip formuliert: Wer eine Partei bildet, der verliert den Kopf, ja, der wird umgebracht. Und zwar unabhängig davon, welche Partei es ist: für die Revolution, gegen die Revolution, für die Demokratie, gegen die Demokratie, für die Aristokratie, für das Volk und so weiter. Die Parteien bilden als solche ist mit der Idee der Demokratie, also Volonté Générale, nicht möglich. Das war die berühmte Frage: Was machen Sie mit den Fraktionen? Und man sagt: Ich vernichte sie alle. Also, die Fraktionsbildung widerspricht der Idee einer allgemeinen Willensbildung des Volkes, indem sie ein Teil des Volkes ausschließt, und so etwas wie die Bildung eines partiellen Willens durchführt und in diesem Sinne die Möglichkeit einer allgemeinen Willensbindung zur Volonté générale von Anfang an ausschließt, und zwar unabhängig davon, ob sozusagen wir diese partielle Wille gutheißen oder nicht. In der Tat, die Zulassung der Parteien beginnt historisch gesehen mit dem Zugeständnis an die Unmöglichkeit, an den Gedanke der Unmöglichkeit der Demokratie als solche. Und dieses Zugeständnis entwickelt sich in England. Wir wissen, dass die ersten Parteien sind in England als entstanden. Parteien ist überhaupt englische Erfindung. Und zwar, diese Parteien sind entstanden in der Nachfolge des Hobbeschen Modells, der Schaffung einer neutralen Instanz, die einen Konflikt zwischen zwei Ideologien schlichtet. Und die gab es ja zwei in England, als Tory und Whigs entstanden sind. Das heißt, aristokratische, gegenrevolutionäre und prorevolutionäre, liberal-demokratische. Statt zu einem Bürgerkrieg zu führen und eine von diesen Parteien zu vernichten, oder beide, ja, wie Saint-Just vorgeschlagen hat seinerzeit, hat man einen Mechanismus geschaffen, wo zwei Parteien, eine demokratische und andere antidemokratische, nach bestimmten Regeln miteinander auseinandersetzen können. Das heißt, wir haben eine Struktur im englischen Parlament und englischen Rule of Law. Englische Rule of Law ist keine Demokratie. Es ist eine Staatsform, die sich von Anfang an als eine schlichtende etabliert hat, in Bezug auf Gegensatz zwischen Demokratie und Antidemokratie. Das heißt, in einer Form, die demokratische Willensbildung übersteigt und zulässt, dass die Aristokratie auch ihre Meinung sagen darf. Das ist ja in der französischen Revolution, klassisch französisch, nicht der Fall. Das heißt, La Nation schließt die Aristokratie aus. Aristokratie muss vernichtet werden, damit La Nation zur Möglichkeit kommt, der allgemeinen Willensbildung, weil die Aristokratie eine nicht in der demokratischen Einheits sozusagen Gesellschaft verankerte Form ist. Die Aristokratie ist von Anfang an eine Fraktion, ja, oder eine Partei par excellence. In England wird also eine Form geschaffen, die zwischen Demokratie und Nichtdemokratie schlichtet. Ein neutrales System der Regeln, wie das geht. Die zweite große Periode der Demokratie, der Parteibildung, war verbunden mit der marxistischen Kritik an der bürgerlichen Demokratie. Als Marx gesagt hat, dass die bürgerliche Demokratie als Gleichheit vor dem Gesetz und eine Gleichheit bei der Wahl und so weiter die ökonomische Ungleichheit kaschiert. Und die ökonomische Ungleichheit ist eine solche, die notwendigerweise zu Klassenkampf, das heißt zu einer Fraktionsbildung führt, die von der demokratischen bürgerlichen Verfassung als solche übersehen wird. Also er sagt da, dass die Absage an der Fraktionsbildung in der bürgerlichen Demokratie französische Prägung die faktische Fraktionierung der Gesellschaft auf der ökonomischen Basis verdeckt, und wir müssen wissen und wir müssen zulassen eine Spaltung der Demokratie als solche entlang der Grenzen der Klassenbildung. Die Parteien müssen Klassen vertreten, die sich de facto im ökonomischen System bilden. Aufgrund dieser Analyse entstand die erste Partei, war die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja? Die war, die hat sich etabliert, relativ früh, als Vertreterin einer spezifischen ökonomischen Klasse jenseits demokratischer Verfassung, interessanterweise in einem antidemokratischen und nichtdemokratischen Staat, das heißt in Preußen damaliger Zeit, zwar ein konstitutioneller Staat, aber kein demokratischer. Die beiden Parteienbildungen, also Aristokratie versus Demokratie und bürgerlich versus proletarisch oder Arbeiterklasse, beide Parteien haben sich formiert unter den Bedingungen der nicht-demokratischen Verfassung und erst später abgebildet im französischen Konvent oder französischen Parlament, also unter Bedingungen der eigentlich demokratischen Verfassung. Allerdings die Sozialistische Partei Frankreich hat mit der Vertretung der Interessen der Arbeiterklasse im Sinne der deutschen Demokratie sehr wenig zu tun gewesen. Es handelt sich um eine Parteibildung entlang völlig anderen kulturellen Grenzen. Sozialistische, radikale Partei waren in Frankreich organisiert um die Forderung herum der Beschränkung der Rolle der Kirche im Staat und Emanzipation des Staates von der Kirche. Das heißt, das waren eher linksrepublikanische Forderungen als ökonomische Forderungen. Erst die Kommunistische Partei in Frankreich, deswegen hat sich die Kommunistische Partei dort so entwickelt, wie sie in anderen Ländern nicht entwickelt hat, hat diese ökonomische Vertretung der ökonomischen Interessen der Arbeiterklasse übernommen, was in deutschen Sozialdemokratischen Partei immer schon getan hat. Das heißt, wir haben die Parteibildungen entsprechen verschiedenen Phasen einer Kritik an der Demokratie als objektive Möglichkeit auf der einen Seite und als basierend auf so etwas wie allgemeine Willensbildung. Wo die Parteien entstehen, dort sieht man die allgemeine Willensbildung als gescheitert oder prinzipiell politisch und wirtschaftlich wie auch immer unmöglich. Ja. Wo die als möglich gehalten wird, wird gegen die Parteisysteme gekämpft. Es ist das Gleiche sehen wir in Amerika. Wie wir wissen, in Amerika gab es ja praktisch nur eine Partei. Es war ein Parteiensystem, es war eine republikanische Partei. Demokratische Partei ist entstanden als Effekt des Bürgerkrieges. Ja, das heißt, demokratische Partei wurde gegründet als Vertretung des unterlegenen Südens, als Zugeständnis in Bezug auf den Süden, dass der Süden auch eine Vertretung hat, ja, im System. Das heißt, das war ein riesiges Zugeständnis in Bezug auf die einheitliche Willensbildung. Und dann plötzlich passiert Folgendes, nämlich die Arbeiterbewegungen im Norden, die Gewerkschaften, haben einen historischen Schluss, also historische Vereinigung eingegangen, mit der Plantage besitzen in Süden. Das ist eine der merkwürdigsten politischen Bildungen der ganzen Menschheitsgeschichte. Die Demokratische Partei bestand aus zwei Gruppen für sehr, sehr lange Zeit. Das waren die unterlegenen Plantagenbesitzer in Süden und Gewerkschaften im Norden. Dann aber kamen neue und neue Minderheiten, ja, so dass die Demokratische Partei ist sozusagen Sammelsurium von verschiedenen Minderheiten, die sozusagen von der Republikanischen Partei wenig Gutes erwarten, weil die Republikanische Partei ist die Partei der Mehrheit. Wir haben also auch in Amerika durch die Parteienbildung wo die Spaltung der Gesellschaft als unüberwindlich, prinzipiell unüberwindlich gehalten wird. Und an dem Augenblick, an dem diese Unüberwindlichkeit festgestellt wird, spricht man über Rule of Law. Ja? Wenn noch in den Federalist Papers im 19. Jahrhundert Amerika sich als Demokratie definiert hat, sie tut das schon lange nicht mehr. Es geht um Rechtsstaat und Rule of Law. Ja? Demokratie ist vielmehr als Ideal, als Ziel, also was, als effektive funktionierende System, sagt man, das ist sozusagen verfassungsmäßig geordnet, das ist Rechtsstaat. Ja. Und das ist etwas, was vom obersten Gericht, vom Supreme Court auch geschützt wird. Und geschützt wird auch gegen die Exzesse der Demokratie. Es ist sozusagen ganz klar festgelegt, dass alle solche spontane, durch das Gesetz nicht gedeckte Willensäußerungen sozusagen zunächst einmal in rechtmäßige Bahnen sozusagen gelenkt werden sollen, dann bekommen sie ihre Berechtigung. Wir müssen also sagen, dass der Demokratie und Ideal der Demokratie in der Tat, wie der Derrida das meint, die Grundlage hat in einer sehr spezifischen Erfahrung. Das ist die Erfahrung einer plötzlichen Gesamtgemeinsamkeit in einer Versammlung. Sei es eine erotische, sei es eine politische, sei es eine stimmungsmäßige, sei es eine religiös-ekstatische, sei es eine sprachliche. Eine Erfahrung des allgemeinen Geistes, ja, wo zwischen mir und dir nichts mehr unterscheidet. Wo sozusagen plötzlich eine Identität entsteht, eine Bataille angestellt hat, auf einem anderen Weg. Plötzlich eine Identität hergestellt wird und auf diese Erfahrung, ja, auf diese Erfahrung gründet sich das demokratische Ideal als Ideal einer stabilen Ordnung, die auf so einer Willensekstase, gemeinsame Willensekstase gewählt wird. Aber dieser willensekstatische Zustand sind schlicht und einfach, da kann man Derrida recht geben, zu unstabil, sind zeitlich nicht gesichert. An dem Moment aber, an dem sie gesichert werden, überschreite ich die Grenze dieser Erfahrung und begebe mich in einen Raum, der nicht mehr Raum dieser Erfahrung ist. Und in diesem Raum eine Demokratie zu bauen, ist auf der anderen Seite auch nicht möglich. Ich kann doch die Gesetze einführen, kann die Regeln einführen, ich kann die Bürokratie einführen, kann den Rechtsstaat einführen, das alles ja. Ich kann das machen. Ich kann doch die Gerechtigkeit anstreben und so. Aber Demokratie in diesem präzisen Sinne kann ich in diesem Raum jenseits der Möglichkeit dieser Erfahrung nicht herstellen. Das sind die objektiven Grenzen. Und gerade diese Parteien und so weiter zeigen diese Grenzen. Die zeigen, die fixieren diese Grenze dort, wo die Gemeinsamkeiten, wo dieser Stallgeruch, ja, also diese Gemeinsamkeiten nicht mehr da sind. Also das wäre sozusagen, aber das wäre eine gute Einführung. Und ich habe das als vorhin gedacht, in dem Vortrag von Derrida, also aktuelle Zustand seines Denkens reflektiert. Aber gut, das ist dann eine Reflexion über was anderes. Ich glaube, wir machen keine Unterbrechung jetzt, sondern ich reagiere auf die Fragen, solange sie kommen. Und wenn sie nicht kommen, dann lösen wir es. Schon, aber dieses Präsenzgefühl ist einfach nicht da. Es ist nicht das, es gibt nicht das Gefühl, dass das Buch genauso hört wie Sie, ja, sozusagen. Ja, das ist das Buch befindet sich einfach in einem anderen Seinszustand als der Leser. gehört in eine andere Seinsordnung. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das Buch auch denkt, wie schön ist, dass ich dieses Buch lese. Ja, oder so, ja. Ich kann mich freuen, dass ich das Buch lese, aber das Buch freut sich nicht unbedingt, dass ich dieses Buch lese. Und das ist schon ein gewisser Bruch.
Welche Seiten steht diese messianische Erwartung zu der Definition des anderen als der Bruder, der ihn umbringt?
Ja, das ist sozusagen, das ist jemand, der kommt aus dem Bereich der Brüderlichkeit. Das heißt aus dem Bereich, der nicht geregelt ist. Ja, seine Freiheit ist geregelt, Gleichheit ist geregelt, Gerechtigkeit ist geregelt, das ist alles geregelt. Aber es gibt Zustände der Liebe, brüderliche Liebe oder des brüderlichen Hasses und so weiter, und sie sind nicht geregelt. Ja, ich bin mit Ansprüchen konfrontiert, mit Forderungen, mit Einbrüchen konfrontiert, die einfach nicht vorher geregelt sind. Und die Frage ist, wie verhalte ich mich in Bezug auf den Einbruch von Fremden, von anderen? Aber von einem solchen anderen, das gleichzeitig ein brüderliches anderer ist, insofern, dass ich nicht sagen kann, es ist etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Ja? So ungefähr. Ja, wenn ich sozusagen keine Ahnung hätte, ja, dann hätte ich dieses andere gar nicht gesehen. Ja, ich hätte es nicht erleben können. Ja. Und das hätte mich auch nicht tangiert. Also diese Außerirdische, die kommen, mich zu töten, die sind meine Brüder insofern, dass sie gewissermaßen so aussehen, wie ich ja auch. Ja. Sie sind mir verwandt. Sie gehören in die gleiche Seinsordnung. Ich kann sie treffen und sie können mich treffen. Ja, wir befinden uns im gleichen Raum. Wir sind sozusagen Verwandte. Wir stehen in einer Verwandtschaft, die ja aber keine geregelte Verwandtschaft ist. Ja, die ist nicht sozusagen, wir beide sind diesem Law nicht unterworfen. Und das ist das Problem.
Eigentlich, wenn das Wort Bruder, das ist aus einer Familie, das heißt von einer Mutter. Und dann ist doch, warum scheint sich das denn keine Außerirdische, die irgendwo hinauskommen, sondern es geht ja dann psychologisch gesehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, die Geschichte noch von ihm, auch mit Gerlin gemacht hat, aber psychologisch gesehen läuft es doch auf die Anerkennung von der Mutter hinaus.
Ja, und das ist die Mutter Natur. Die Natur ist unsere gemeinsame Mutter und alle Naturwesen sind unsere Brüder. Ja? Das ist das Problem. Und da kommt so ein Naturwesen und bringt mich um.
Aber der späte Derrida hat ja eigentlich alle seine messianischen Gedanken einfach alles das, was er vorher dann auch gemacht hat, schlicht und einfach umgedreht. Also ja. Genau dieses, ja, dieses Schwanken der Medien und das Erfremdete hat er dann quasi als so einen impulsiven Impuls und eine Chance ausgewertet und die toten Bücher muss man auch wieder zum Leben erwecken, die Gespenster eben und dann muss man eben die Gäste empfangen, ja, weil das Allerschlimmste wäre sie halt nicht zu empfangen, dann hätte die Welt halt keine Chance mehr und also im Grunde genommen hat er wirklich dann eine 180-Grad-Wendung gemacht.
Nicht im System, aber wir sagen in der Evaluierung. Ich wollte darüber nicht sprechen, weil wir noch darüber sprechen werden. Ja, später wird ein Referat angemeldet. Aber es ist ganz klar, dass man sozusagen lange Zeit zu Unrecht wieder, man hat das übersehen einfach, zu Unrecht Derrida ist so ein etwas pessimistischer Autor gesehen hat. Jemand, der gesagt hat, na gut, Gemeinsamkeit ist nicht möglich, Ekstase ist nicht möglich, Orgasmus ist nicht möglich, das ist nicht möglich, jenes ist nicht möglich. Und da kommt der Tod des Objekts und alles ist irgendwie klappt nicht. Ja. Aber schon in seinen sehr, sehr früheren Schriften sagt er, genauso wie Sex unmöglich ist, ist Atomkrieg unmöglich. Ja. Also man kann nicht treffen, ja, sozusagen. Und das ist genau der Punkt. Bei ihm spielt er immer eine Rolle, der Gedanke, dass auch negativ aus alles, was wir als Zerstörung, absolute Vernichtung, Streit, Ansehen irgendwie genauso nicht funktioniert, als Liebe und so weiter nicht funktioniert. Es funktioniert schlicht und einfach alles nicht. Ja? Es funktioniert das Positive nicht, aber es funktioniert das Negative auch nicht. Ja? Und das bedeutet, dass wie auch immer feindselig mir gegenüber dieser andere ist, ja, es gibt eine Regel, also eben diese Regel der Freundschaft, es gibt irgendetwas, diese messianische Perspektive, doch eines Textes oder einer Regelung oder einer Struktur oder eines Rechts, ja, von dem ich noch nicht weiß, welche es sind. Ja, aber es gibt irgendwelches Rechts, das unsere Beziehungen irgendwie regelt. Ja. Ich habe das nun nicht festgeschrieben, es ist nicht der Verfassung, aber es ist sehr nah an Plato, ja, wo er sagt, dass das Schlimmste, ja, das schlimmste Räuber und Mörder viel Gutes in sich haben, weil hätten sie nicht viel Gutes in sich, könnten sie nicht effektiv rauben und umbringen. Ja. Sie müssen irgendetwas gut tun können. Ja. Und wer irgendetwas gut tun kann, ist schon gut, ja, gewissermaßen. Das ist ein guter Killer, ja, weil er gut killt. Aber ist er ein guter Killer, ist er generell gut gewissermaßen. Ja. Er ist schon eingeschrieben in die Ordnung des Guten. Kann man sagen, dass insofern irgendetwas eingeschrieben ist in irgendetwas, ja, ist es schon sozusagen ausgeliefert. Und übrigens, dieser Independence Day bestätigt das. Ja, ich war beide Mastertags und Independence Day sind gerade auf diesen Gedanke aufgebaut. Independence Day ist diese Außerirdische, ein Außerirdische, das Sie sich erinnern, war einmal schon einsam da auf der Erde. Und was ist mit ihm passiert? Er war musealisiert. Er war in ein Museum gestellt für das Verhältnis zu Außerirdischen, ein Geheimmuseum. Ja, und dort auch untersucht und so. So, an dem Moment, an dem die Außerirdischen kamen, war schon ein Außerirdischer in die Ordnung der Wissenschaft, in die Ordnung der Kunst, in der Museologie angeschrieben. Und das war verhängnisvoll für die Außerirdische, weil es war ganz klar, sie sind schon drin. Ja? Und dass sie schon drin sind, waren sie weg. Das war genauso mit dieser außerirdischen Mars-Attacke. Die waren sehr cool. Ja? Und dass sie sehr cool waren, konnten sie Country Music nicht ertragen. Ja? An dem Moment, an dem man sozusagen begonnen hat, amerikanische Country Music zu spielen, sind sie alle ausgestorben. Das heißt, irgendetwas trifft sie, irgendetwas klappt nicht, irgendwo haben sie ihre Grenzen. Also das Negative oder Einbruch des anderen, absolut anderen, klappt genauso nicht, wie sozusagen die Herstellung des absoluten Präsenten nicht klappt. Ja? Es klappt alles nicht. Das, unsere eigene Hoffnung ist, dass nichts funktioniert. Ja? Das ist diese messianische Hoffnung. Und es funktioniert nichts, weil es immer schon irgendwelche Grenzen gibt, die es schwer ist zu überschreiten. Im Guten oder im Bösen. Ja? Es ist schwer zu überschreiten. Oder unmöglich. Wir sind immer so eingekapselt. Können weder unsere gute noch unsere schlechte Energie wirklich entfangen. Zum Glück oder zum Unglück, ja. Gibt es ja keine Fragen sonst und Wortmeldungen angesichts der vorgeschriebenen Zeit, aber es ist nicht so vorgeschrieben.
Sehr euphorisch für mich. Also, ich muss da immer schon, also es ist hier die totale Freiheit zu sagen, wir haben viel ängstigender als dieses immer schon zu Hause, als immer schon Haus der Sprache oder sowas. Und es sind
wir
schon
in diesen
Grenzen irgendwie
behütet. Ja, eben. Durch dadurch, was uns dekonstruiert, ja, und unsere Hoffnungen zunichte macht, dadurch werden wir bewahrt und behütet. Ja. Das ist das, die gleiche Kraft. Die gleiche Kraft, die uns nicht lässt. Ja. Die uns zu keinem Exzess, die uns unsere Exzesse frustriert. Ja. Und unsere beste Wünsche sozusagen veraltet. Die gleiche Kraft verleiht uns eine gewisse Sicherheit. So. Eben. Das ist die Grundstruktur des Denkens. Die pessimistische, optimistische Gleichzeit. Lese ich nicht.